HR2 Kultur. Hörbuchzeit.
Mit Dorothee Meyer-Karweg
und Nicole Abraham. In unserer heutigen Hörbuchzeit sprechen wir über den neuen Krimi von Dror Mishani, Vertrauen. Es ist der vierte Fall für den beliebten Ermittler Avi Avraham. Die Autorin Tove Ditlevsen fragt in ihrem Hörbuch Gesichter, ob man sich vor dem Wahnsinn fürchten muss. Und auch Matt Haig hält eine besondere Geschichte für uns bereit. In der fürsorgliche Mr. Cave muss ein Vater sein Handeln überdenken. Natürlich haben wir auch wieder ein Kinder- und Jugendhörbuch in dieser Ausgabe. Ein neues Abenteuer für den Sternenmann von Max von Thun. Der israelische Autor Dror Mishani schaffte es mit seinem letzten Roman 3 in die deutsche Bestsellerliste. Für Monate. Und auch seine Krimiserie um Avi Avraham ist beliebt. Es steht sogar die Verfilmung an. Für Avi Avraham ist Vertrauen der vierte Fall. Dorothee Meyer-Karwick, um was geht es diesmal?
Also diese Krimis spielen ja in Tel Aviv und der Inspektor Avi Avraham ist 43 Jahre alt. Er hat gerade geheiratet, eine Christin, und möchte sich beruflich verändern. Er will nicht mehr nur Mörder und Totschläger überführen, sondern tätig werden, wenn noch nicht alles zu spät ist. Also Leben retten und das Böse grundlegend bekämpfen, möglichst eben an höherer Stelle. Inspektor Avi Avraham hat daher einen Versetzungsantrag gestellt, doch bis der bewilligt wird, muss er sich eben weiterhin mit kleinen Fällen beschäftigen, zum Beispiel mit diesen Meldungen.
9.07 Uhr. Avi, von der Intensivstation des Wolfson ist eine Meldung gekommen über einen wenige Tage alten Säugling, der vor dem Krankenhauseingang gefunden wurde, ohne Identifikationsmerkmale. Wahhabe hinschicken? 9.53 Uhr. Ein geistig verwirrter 36-Jähriger hat versucht, seine Mutter in ihrer Wohnung in der Aharonowitschstraße anzuzünden und einen Sozialarbeiter mit einem Küchenmesser angegriffen. 10.37 Uhr. Die Rechtsanwältin des Verdächtigen in der Viagra-Schmuggelsache will ich unbedingt sprechen. Wann rufst du sie zurück? 11.19 Uhr. Der Direktor eines Hotels in Bad Yam meldet einen Touristen, der verschwunden ist, ohne seine Zimmerrechnung zu bezahlen.
Also keine besonders großen und bedeutenden Fälle, obwohl Viagra ist gerade bei mir hängen geblieben.
Ja, darum geht es diesmal allerdings nicht. Das klingt bislang alles sehr alltäglich. Ja. Und die beiden Ereignisse, mit denen sich Avi Avraham an diesem Tag beschäftigt, sind dann diese. Vor dem Krankenhaus bei Tel Aviv wird in einer Tasche ein Neugeborenes gefunden. Und die Frau, die es abgelegt hat, die wird dann rasch gefasst, bestreitet aber erst, Mutter des Babys eines Mädchens zu sein. Und gleichzeitig verschwindet ein Tourist aus einem Strandhotel. Bald stellt sich heraus, dass er mit falschem Pass nach Israel eingereist ist. Das klingt dann schon ein bisschen dubios. Avi Avraham fährt dann auch zu diesem heruntergekommenen Hotel Palace und erfährt vom Rezeptionisten Oleg, ach ja, alles wieder in Ordnung. Verwandte hätten dann die Hotelrechnung bezahlt und die Koffer mitgenommen. Avraham fragt dann nach.
Woher wissen Sie, dass es seine Verwandten waren? Fragte er den Mann am Empfang. Na, das haben die mir gesagt. Sie haben ja auch für ihn bezahlt. Na und? Was soll das heißen, na und? Warum sollte einer für jemanden bezahlen, mit dem er nicht verwandt ist? Sie haben also zwei Leuten, die Sie nicht kennen, die Koffer eines Gastes mitnehmen lassen, nur weil die Sie darum gebeten haben? Oleg wirkte jetzt doch verlegen. Er sagte zu Avraham, »Na, aber er war doch schon seit zwei Tagen nicht mehr hier, ist nach zwei oder drei Stunden weg und nicht wiedergekommen. Und ohnehin waren die Koffer leer.« Und als Avraham fragte, »Woher wissen Sie das?«, wurde er rot. »Hab ich den angesehen. Die sahen vollkommen leer aus.« »Haben Sie sie geöffnet? In seinem Zimmer vielleicht?« »Was soll das? Wieso sollte ich seine Koffer aufmachen?« Als Oleg von seinem Stuhl aufstand, verstand Avraham, warum man ihn für die Rezeption eingestellt hatte. Er war groß gewachsen und wirkte durchtrainiert. Sollte es im Palace Probleme mit Gästen geben, und Avraham hatte das Gefühl, dass das durchaus mal der Fall sein konnte, würde Oleg sie zu lösen wissen. »Haben die Ihnen einen Namen dagelassen, eine Telefonnummer?«, fragte er weiter, und der Mann am Empfang wurde immer verlegener. »Von wem?« »Von den Verwandten.« »Das ist doch, was die gesagt haben, oder nicht? Dass sie zu seiner Familie gehören.« »Ja, aber die haben mir keine Nummer gegeben.« »Sonst irgendwelche Angaben?« »Nein, nichts.« Wie haben Sie bezahlt? In bar?
Tja, und da hörten wir als Interpreten Franz Dinder. Da hat der Rezeptionist Oleg nicht aufgepasst. Immerhin, eine Kamera hat die Leute aufgenommen, die die Koffer dann abgeholt haben. Ja, und dann wird's immer geheimnisvoller, denn der Gast, der sich Bartholdi nannte, wird tot aus dem Meer gefischt. Offensichtlich wurde er vorher brutal zusammengeschlagen und ist dann ertrunken. Und später stellt sich heraus, dass der Mann ganz anders hieß und in Paris wohnte und seine Tochter erzählt dann Avri Avraham am Telefon, ihr Vater habe ihr mal gesagt, dass er für den Mossad arbeite, also den israelischen Auslandsgeheimdienst.
Also jetzt wird's spannend. Mhm. Hat der nun auch was mit dem Baby zu tun, das am gleichen Tag ausgesetzt worden ist?
Darum geht es in diesem wirklich sehr spannenden Kriminalfall, oder vielleicht sind es zwei Kriminalfälle. Mhm. Und es geht um das Vertrauen, auch um das Verhältnis von Christen zu Juden und von Juden zu Moslems. Also die beiden Fälle werden immer wieder miteinander verschränkt und man weiß eigentlich bis zum Ende nicht, ob und was sie vielleicht miteinander zu tun haben. Jedenfalls führen beide Geschichten Avri Avraham bis nach Paris, wo er dann ebenfalls ermittelt. Also, der Inspektor wollte ja schon lange einmal einen richtig großen, wichtigen Fall. Nun hat er ihn und das bringt ihn doch etwas in die Bredouille. Mehr darf ich aber nicht verraten.
Ja, aber verraten können Sie bestimmt, wie Ihnen die Interpretation von Franz Dinder gefällt. Der liest ja den Kriminalfall.
Ja, der schlägt so einen ganz ruhigen, aber doch auch recht harten und kernigen Ton an. Also seine Lesung hat etwas Dringliches, finde ich, und das unterstreicht durchaus die Spannung. In diesem Krimi werden ja viele falsche Spuren ausgelegt und Franz Dinder nimmt uns gut mit auf Avri Avrahams Suche nach der Wahrheit. Der Schauspieler klingt auch sehr glaubhaft in der direkten Rede. Selbst bei Frauen, beispielsweise bei dieser Reinigungskraft, die das Kind ausgesetzt hat und die einen Hass auf alles und jeden hat, da ihr Mann David vor 2 Jahren bei einem Unfall auf dem Bau gestorben ist und sie meint, das Bauunternehmen hätte Schuld daran. Also insgesamt ist es ein ungemein dichter Krimi mit der großen Frage, wem kann man trauen und wem nicht.
Dror Mishani, Vertrauen, aus dem Hebräischen von Markus Lemke, gelesen von Franz Dinder. 7 CDs haben eine Dauer von 7 Stunden und 25 Minuten, sind bei Diogenes Hörbuch erschienen und kosten 25 Euro. Tove Ditlevsen stammte aus einer Arbeiterfamilie in Kopenhagen. Mit 14 Jahren verließ sie die Schule und mit 17 ihr Elternhaus. Sie arbeitete als Dienstmädchen und Bürogehilfin. In dieser Zeit schrieb sie bereits Lyrik. Ihr erster Gedichtband machte sie mit 20 Jahren berühmt. Sie gilt als eine der bedeutendsten Stimmen Dänemarks. Wir haben hier in der Hörbuchzeit im vorigen Jahr ihre Kopenhagener Trilogie vorgestellt. Tove Ditlevsens autobiografischer Roman in 3 Teilen. Nun ist auch ihr Roman Gesichter, ungekürzt gelesen von Dagmar Manzel, bei DRV erschienen. Dorothee Meyer-Karwig, von wann ist denn der Roman?
Also der ist eigentlich schon 1968 erschienen. Das ist auch ihr bekanntester Roman und der erschien nun in neuer Übersetzung auf Deutsch. Und darin beschreibt Tove Ditlevsen eine Schriftstellerin, Lise, die eine Psychose bekommt, Gesichter sieht und dann in die Psychiatrie kommt. Auch hier gibt's autobiografische Anklänge, denn Tove Ditlevsen hatte ebenfalls psychische Probleme und sie starb dann letztendlich auch an einer Überdosis Schlaftabletten.
Wie kommt es denn zu dieser Psychose bei der Frau in dem Roman?
Ja, es gibt dafür wohl nie eine eindeutige Beweiskette, aber die Ich-Erzählerin Lise lebt schon in schwierigen Verhältnissen. Sie ist verheiratet mit Gerd und vorher mit Esgar zusammen gewesen. Sie hat 3 Kinder, Søren, Hannah und Mogens. Und sie hadert so ein bisschen mit ihrer Mutterrolle. Sie ist nämlich eigentlich auch Schriftstellerin, die Kinderbücher schrieb, muss man sagen. Eine sehr erfolgreiche Schriftstellerin, aber seit 2 Jahren schreibt sie eben nicht mehr. Und über ihre Verfasstheit hören wir den folgenden Ausschnitt, gelesen von Dagmar Manzel.
Wenn sie interviewt wurde, gab sie Gerds oder Eskars Meinungen wieder, als hätte sie nie einen eigenständigen Gedanken gehabt. Als sich Eskar vor 10 Jahren von ihr trennte, hinterließ ihr einen ganzen Vorrat an Wörtern und Haltungen und Denkweisen in ihr, wie einen vergessenen Koffer in einer Gepäckaufbewahrung. Nachdem sie alles verbraucht hatte, schöpfte sie aus Gerds Ansichten, die mit seinen Stimmungen wechselten. Nur wenn sie schrieb, drückte sie sich selbst aus, und ein anderes Talent besaß sie nicht. Gerd hatte ihren Ruhm als persönliche Beleidigung aufgefasst. Er behauptete, er könne nicht mit einem Stück Literatur ins Bett gehen, betrog sie mit großem Eifer und berichtete ihr ausführlich von seinen Eroberungen. Es hatte sich angefühlt, als wäre sie in ein Eisloch gefallen, denn damals liebte sie ihn noch und war besessen von der Angst, auch ihn zu verlieren.
Tja, wir merken, das ist ein Roman aus den 60er Jahren. Auch in Dänemark war es damals noch ungewöhnlich, dass Frauen auch Karriere machen, und die Ehemänner kamen damals eben nicht besonders gut damit klar. Ich verstehe, dass die Ich-Erzählerin Lise in psychische Bedrängnis kommt, zumal ihr Ehemann Gerd eben mit jedem ins Bett geht, der nicht bei 3 auf dem Baum ist, auch mit der Haushaltshilfe. Und Lise hat sogar Sorge, dass er auch mit Tochter Hanna ein Verhältnis eingegangen ist.
Boah, das klingt jetzt nicht gut, aber klar, dass einen das psychisch belasten kann.
Ah ja, absolut. Und es geht dann so weit, dass die Erzählerin nicht mehr aus dem Haus geht und beginnt, Tierköpfe zu sehen, wo Gesichter sein sollten. Sie hört Stimmen, die aus den Heizungsrohren sprechen, und fühlt sich durch die Haushaltshilfe Giete und ihren Ehemann bedroht. Sie glaubt, die beiden wollten, dass sie stirbt.
Als Kind hatte sie immer getan, was die Erwachsenen von ihr erwarteten. Aber jetzt erwachten Zorn und Trotz wie eine Feuersäule in ihrem Inneren. Sie war nicht bereit zu sterben. Es gab noch etwas, was sie liebte. Sie sah Cerns verzagtes Gesicht vor sich. Er wuchs in einer Welt voller Gewalt auf, und sie war das einzige spärliche Bollwerk dagegen. Die Müdigkeit und die Verzweiflung legten sich wieder. Sie wollte die anderen überlisten. Sie würde die Tabletten nehmen und anschließend Dr. Jørgensen anrufen, damit er dafür sorgte, dass sie in eine Klinik eingewiesen würde. Dort kämen sie nicht an sie heran. Freundliche Seelen würden sie umgeben, und in den anderen Betten lägen Frauen, mit denen sie über Kinder und Liebe reden konnte, so wie mit Nadja, als sie in jungen Jahren zusammengewohnt hatten. In den Kliniken würde ein weißer, ätherduftender Frieden herrschen, wie wenn man ein Kind geboren hat und die Schmerzen überstanden sind. Von einer Art düsteren Euphorie gepackt, ergriff sie das Glas mit den Tabletten. Sie musste das Telefon in ihr Zimmer bringen, ohne dass sie es bemerkten. Ihr Leben hing davon ab.
Tja, sie nimmt dann alle Schlaftabletten in dem Glas und ruft dann auch sofort den ihr bekannten Arzt Jørgensen an und wacht dann in der Klinik wieder auf. Und interessant finde ich, dass diese Ich-Erzählerin Lise bei aller Bedrängnis schon einen ganz klaren Willen hat, die Lebenssituation zu verbessern. Sie kann sich nur nicht eben selbst befreien, indem sie auf den Tisch schaut, sondern geht diesen Weg über eine Einweisung ins Krankenhaus. Das ist ihr Fluchtweg, allerdings ein ziemlich riskanter. Sie wäre dann fast an diesen Schlaftabletten gestorben.
Ja, die Klinik als Rückzugsort. Eine Psychiatrie in den 60er Jahren, die stelle ich mir nicht als einen Ort vor, an dem man gesund werden kann. Was erlebt sie dort?
Ja, äußerlich scheint es wirklich kein Ort zu sein, an dem man sich wohlfühlt. Sie kommt auf die geschlossene Abteilung und liegt dann zum Teil abgesondert von anderen in einem gekachelten Badezimmer. Sie wird zudem fixiert. Aber langsam kommt sie dann doch so zur Ruhe, und dann beginnt sie schließlich im Krankenhaus wieder mit dem Schreiben. Das ist der Weg zur Gesundung. Nach 3 Wochen darf sie dann wieder nach Hause. Wie es dort mit dem Ehemann weitergeht, da ist das Ende offen.
Wie gefällt Ihnen der Stil?
Also was zu Beginn auffällt, ist die große Zahl der Metaphern. Die sind, finde ich, jede für sich zwar gut gewählt, aber das war mir einfach zu viel. Also Stimmen, die sie hört, lassen sich trennen wie die Fäden eines verhedderten Wollknolls. Gesichter verändern sich wie Spiegelungen im aufgepeitschten Wasser. Alte Gesichter kommen zum Vorschein wie bei einer alten Tapete, die sich ablöst. Diese ständigen Vergleiche, die gingen mir tatsächlich ein bisschen auf die Nerven. Interessanterweise nehmen sie im Laufe des Romans ab. Ansonsten ist es eine sehr intensive, klare Beschreibung einer psychischen Erkrankung. Das nimmt man der Autorin sehr ab, und hoch zu loben finde ich auch die schlanke, moderne, klare, neue Übersetzung von Ursel Allenstein.
Dagmar Manze liest diesen Roman. Sie hat ja auch schon die Kopenhagener Trilogie von Tove Ditlevsen gelesen.
Ja, sie ist für mich damit zu der Stimme Ditlevsens geworden. Sie schmeckt den Sätzen ein bisschen nach, fühlt sich aber, finde ich, auch ganz wunderbar in diese Ich-Erzählerin ein und geht mit ihr den Weg in diese Wahnvorstellungen. Das finde ich sehr glaubhaft. Sie spricht eindringlich, ernsthaft, sanft, ein bisschen melancholisch auch. Das passt für mich sehr gut zu diesem Inhalt. Mein Fazit, es ist ein interessantes Porträt einer durch gesellschaftliche und familiäre Ansprüche bedrängten Frau, die um ihre Stellung in der Welt kämpft, um ihren Lebensweg, der bei ihr eben nur über die Krankheit führen kann.
Tove Ditlevsen, Gesichter. Die Neuübersetzung ist von Ursel Allenstein. Gelesen von Dagmar Manzel. 4 CDs und damit 4 Stunden und 38 Minuten sind bei der Audio Verlag erschienen und kosten 20 Euro. Matt Haig wurde für seine Romane und Kinderbücher bereits mit verschiedenen literarischen Preisen ausgezeichnet. In Deutschland wurde er mit den Bestsellern Ich und die Menschen und Ziemlich gute Gründe am Leben zu bleiben bekannt. Zuletzt erschien die Mitternachtsbibliothek von ihm. Der neue Roman, der gerade als Hörbuch erschienen ist, heißt Der fürsorgliche Mr. Cave. Wer ist denn dieser nette Herr Cave, der so fürsorglich ist, Dorothee Meyer-Karwig?
Der heißt Terence Cave und ist so mittelalt, ein Antiquar, also so gediegener Mittelstand. Er wirkt wirklich harmlos nett, ist aber ein Mann mit Abgründen.
Was bedeutet das?
Das ist ein Mann, der 3 Familienmitglieder durch unnatürliche Todesarten verloren hat. Oh. Seine Mutter, die nahm sich das Leben, als er 3 war, ohne Abschiedsbrief, und der kleine Terence fand sie. Dann starb Terence' Frau bei einem Überfall auf das Antiquitätengeschäft von den beiden. Die Einbrecher hatten sie einfach weggestoßen, sie fiel und brach sich dann das Genick. Und schließlich stirbt noch der 14-jährige Sohn Ruben durch eine Mutprobe. Da soll er den Laternenpfahl ganz hoch klettern, was er dann auch tut. Und in dieser Zeit, da sitzt sein Vater gerade zu Hause über seinen Abrechnungen und dann hört er einen Schrei. Und da hören wir einen Ausschnitt, und zwar gesprochen von dem Schauspieler Mark Waschke.
Es muss gegen 7:30 gewesen sein. Ich entsinne mich noch, wie besonders schön ich den Abendhimmel fand. Es war einer dieser herrlichen Sonnenuntergänge im Mai, wenn sich die Schönheit des Tages in seinen letzten Augenblicken noch einmal zusammenballt. Und wo warst du? Ach ja, in deinem Zimmer. Du hattest Cello geübt, schon seit Ruben gegangen war, um sich mit seinen Freunden bei den Tennisplätzen zu treffen. Als ich ihn hörte, den Schrei, ruhte mein Blick bereits auf dem Park. Vermutlich blickte ich nicht auf das leere Klettergerüst, sondern zu den Kastanienbäumen hinüber, denn ich hatte niemanden auf der Eastmount Road bemerkt. Es gab eine Unstimmigkeit in der Abrechnung, und ich versuchte, den Fehler zu finden, kann mich aber nicht mehr exakt daran erinnern. Ach, genau hier könnte ich diese Szene anhalten. Ich könnte 10.000 Wörter über diesen Sonnenuntergang schreiben, über den Park, die belanglosen Fragen wegen meiner Gewinn- und Verlustrechnung. Während ich dies schreibe, fühle ich mich wieder ganz in diesen Augenblick zurückversetzt. In jenes Zimmer, warm eingehüllt in ahnungslose Zufriedenheit. Es fühlt sich fast wie ein Verbrechen an, diesen Abend weiter zu schildern, bis zu dem Moment, wo der Schrei eine konkrete Bedeutung gewann. Und doch muss ich dir erzählen, wie das damals war. Genauso wie ich es gesehen habe, denn hier endete und begann alles.
Tja, der 14-jährige Sohn Ruben fällt vom Laternenpfahl und stirbt. Und zurück bleibt dann seine Zwillingsschwester Bryony. Und es ist klar, die Unglücksfälle machen was mit dem Vater. Und was das beim Vater auslöst, darum geht es in diesem Roman.
Er kann einem richtig leid tun. Aber jetzt muss ich gleich mal auf den Sprecher Mark Waschke kommen. Der hat ja schon eine richtig gute Stimme.
Finde ich auch. Ganz ehrlich, ich finde seine Stimme streckenweise zum Niederknien. Er hat so ein gewisses Timbre. Etwas Untergründiges, Geheimnisvolles, Unwägbares. Da bin ich ein großer Fan von. Und die Stimme passt hier auch gut auf einen Roman, der eben in Richtung Psychothriller geht.
Ja, jetzt möchte ich aber mehr wissen.
Ja, das Ganze ist schon sehr spannend. Wir hören den Vater als Ich-Erzähler. Er möchte seiner Tochter erklären und erzählen, wie es zu all dem kam, was dann folgte. Es ist ein Vater, der das Gefühl hat, Frau und Sohn nicht richtig beschützt haben zu können und der nun eben nur noch die Tochter hat und die will er nun auf Teufel komm raus beschützen. Und das ist natürlich ein Problem, denn die 14-jährige Tochter wird nun langsam flügge. Es gibt eine erste Eskalation, als Danny, ein Kumpel von Ruben, zur Beerdigung kommt. Der Danny, von dem der Vater vermutet, dass er Ruben erst zur Mutprobe angestachelt hat. Ausgerechnet der steht dann eben mit am Grab und stellt sich dem Vater vor.
Ich war einer von Rubens Kumpels. Aus der Stimme sprach grobe Arroganz, eine Streitlust, die dem Anlass vollkommen unangemessen schien. Er hat dich nie erwähnt. Ich war da, als er... Sie haben uns ja gesehen. Ja, ich habe euch gesehen. Ich verkniff mir Beleidigungen und Vorwürfe. Es war weder die Zeit noch der Ort dafür. Und warum bist du hier? Du warst nicht eingeladen. Ich wollte kommen. Sein Blick wirkte nachdrücklicher als seine Worte. Na gut, du bist gekommen und jetzt kannst du wieder gehen. Er blickte an mir vorbei, über meine Schulter. Ich drehte mich um und sah, wie du dich immer noch mit dem Pfarrer abmühtest. Geh jetzt, sagte ich. Du bist hier nicht willkommen. Lass uns in Ruhe.
Tja, das ist kein gutes erstes Zusammentreffen der beiden. Danny kommt aus der Unterschicht, er ist Amateurboxer und er verliebt sich in die wunderschöne Tochter Bryony, die Tochter aus gutem Hause, die Cello spielt, und sie verliebt sich in ihn. Der Vater bekommt das mit und versucht nun, die Tochter mit immer perfideren Methoden von Danny fernzuhalten.
Ich ahne es, das wird nicht gut enden.
Ja, das ahnt man schon die ganze Zeit. Die Spannung ergibt sich allein daraus, dass man eben nicht weiß, auf welche Weise es eskaliert. Der Vater dreht jedenfalls immer mehr durch und gleichzeitig blitzen bei ihm immer wieder so Gedanken seines Sohnes in ihm auf. Es ist so, als würde der eher schwierige Sohn, der sich stets zurückgesetzt gefühlt hat, vom Vater wirklich Besitz ergreifen. Teils kann es der Vater realisieren, was da passiert, und teils verliert er auch die Kontrolle über seine Wahrnehmung.
Kann man diese Eskalation nachvollziehen?
Naja, ich sag mal, ich vermute, dass viele normale Väter schon sehr große Schwierigkeiten haben, ihre Töchter erwachsen werden zu lassen.
Ja.
Und wenn die dann noch an Kerle geraten, die Väter für nicht akzeptabel halten, und wer kann schon den Töchtern das Wasser reichen, dann würden die am liebsten wahrscheinlich auch durchdrehen. Und dieser Vater hat eben so seine ganz spezielle Vergangenheit. Doch, ich finde, das ist alles nachvollziehbar, auch spannend und durch die Stimme von Schauspieler Marc Waschke eine echte Empfehlung.
Matt Haig, der fürsorgliche Mr. Cave. Aus dem Englischen von Sabine Hübner, gelesen von Marc Waschke. Eine MP3-CD hat eine Dauer von fast 6 Stunden, kostet 19,95 Euro und ist bei Argon erschienen. Wie immer an dieser Stelle schauen wir auch ins Kinder- und Jugendhörbuchregal und fischen uns eine interessante Neuproduktion heraus. Heute geht es um Der Sternenmann und der magische Wasserkristall, verfasst von Max von Thun und seinem Sohn, der sich hier den schönen Fantasienamen Romedio von Stein gibt. Die Geschichten vom Sternenmann sind als Buch sehr erfolgreich, aber Vater und Sohn inszenieren die Geschichten immer auch als Hörspiel. Nun also Der Sternenmann und der magische Wasserkristall. Erst einmal für die, die ihn noch nicht kennen. Wer ist denn der Sternenmann, Dorothee Meyer-Karwig?
Der Sternenmann, der lebt auf einem winzig kleinen Planeten in einer weit entfernten Galaxie. Und seine Aufgabe ist es, die Sterne zum Leuchten zu bringen und abends am Himmel zu verteilen. Er hat ein Space-Mobil, das von 2 Schafen gezogen wird, Willi und Walli. Und dann gibt's noch einen kleinen, treuen, aber etwas ängstlichen Hund, Karlchen. Der Sternenmann hatte schon die Prinzessin Luna kennengelernt. Sie ist die Tochter von König Max dem 265. Und Prinzessin Luna und ihre Katze Samara haben schon Abenteuer mit den beiden erlebt und sie sendet nun eine Nachricht per Sternenstaub und bittet um Hilfe. Da lässt sich der Sternenmann nicht lange bitten. Er reist mit Willi und Walli und Hund Karlchen sofort zum Planeten von König Max im 265. Und der erklärt dem Sternenmann in seinem schneeweißen Palast das Problem.
Nachdem der König auf seinen riesigen weißen Thron geklettert war und seine Freunde sich um ihn versammelt hatten, begann er auch schon in seinem majestätischen Thron, der dem Sternenmann gleich wieder vertraut vorkam, von der misslichen Lage zu erzählen.
Meine lieben, tapferen Freunde, auf euch ist wahrlich Verlass. Wie ihr sicherlich schon der Sternenstaubpost und meinem Stabschef entnehmen konntet, drängt die Zeit,
hallte seine tiefe Stimme durch den Saal.
Irgendein exorbitanter Schurke hat sich auf dem Wasserplaneten des magischen Wasserkristalls bemächtigt und sich zum Herrscher des Planeten erkoren. Hm. Nun können wir unser Wasser nicht mehr dort schürfen, was für uns aber von immenser Wichtigkeit ist. Der Wasserplanet versorgt seit jeher unser gesamtes Universum mit Trinkwasser. Doch so langsam sind bei meinen ergebenen Untertanen sämtliche Vorräte aufgebraucht. Und was dann passiert, will ich mir in meinen kühnsten Träumen nicht ausmalen. Es wäre auf jeden Fall verheerend für mein gesamtes Volk und absolut fatal für unser Universum.
Also ein ganz aktuelles Problem, Wasserknappheit. Mhm.
Genau, Wasserknappheit. Und es geht darum, dass man eben mit Wassermangel Druck auf andere ausüben kann. Ja, und so machen sich dann der Sternmann mit seinem Hund Karlchen und Prinzessin Luna, mit Katze Samara, mit ihrem Space-Mobil, das von den Schafen Willi und Walli gezogen wird, auf zum Wasserplaneten. Und der ist, wen verwundert's, komplett von Wasser bedeckt. Nur ein riesiger Baum ragt einsam aus diesem Wasser auf und an dessen Zweigen binden unsere Helden dann ihr Space-Mobil fest. Sie klettern auf den Baum, um eine bessere Übersicht zu bekommen, und oben in den Zweigen entdecken sie ein Astloch. Plötzlich schüttelt sich der Baum und unsere Helden fallen in das Astloch, das dann erstaunlich tief ist. Unten in der feuchten, dunklen Höhle plumpsen sie auf und da hören sie dann auch Stimmen. Sie schleichen sich weiter und entdecken viele fischartige Wesen, die zu einem Anführer aufblicken, und der spricht zu seinen Untertanen. Das ist der böse Näsler.
Bald wird dieser üble König Max, der euch auf so schändliche Weise ausbeutet, für sein Handeln bezahlen. Nicht mehr lange und er muss zum Wohle seines Volkes auf unsere Bedingungen eingehen. Denn was bringt ihm seine Krone, wenn er kein Volk mehr hat, da es bis dahin verdorstet sein wird?
Wieder gröhlte die Menge. Das war scheinbar genau das, was sie von ihrem Anführer zu hören gehofft hatten.
Und dann wird unsere Stunde schlagen. Dann werden wir die Macht übernehmen. Und wer Wasser will, muss sich uns unterwerfen!
Man hört, das ist wirklich ein fieser Näsler. Prinzessin Luna versichert dann natürlich, dass ihr Vater König Max die Bewohner des Wasserplaneten in keinster Weise ausbeutet. Aber die Fischwesen glauben ihrem Anführer. Und der hat eben nun den Wasserkristall geklaut. Und den gilt es nun zurückzuholen. Kleines Zusatzproblem, wer den Wasserkristall direkt ansieht, der verliert sein Gedächtnis.
Wir können davon ausgehen, dass der Sternmann und Prinzessin Luna den Wasserkristall zurückholen, oder? Und die Wasserknappheit beenden.
Ja, auf jeden Fall. Aber vorher müssen sie dann doch noch viele gefährliche Abenteuer bestehen. Sie werden als erstes mal geschnappt und dann auch eingekerkert und können nur mit einem einheimischen Abtrünnigen entkommen. Einem gruselig aussehenden, aber sehr netten Tiefseefisch. Gemeinsam können sie dann den fiesen Näsler überrumpeln, den Wasserkristall an sich nehmen und an seinen ursprünglichen Platz zurückbringen.
Ich finde, das ist eine super spannende Geschichte und so ja. Schön inszeniert.
Ja, das haben wir schon in diesen beiden Ausschnitten gehört. Wie bei den vorigen Abenteuern schlüpft hier Max von Thun in alle Rollen. Er hat auch die Musik eingespielt und Regie geführt, natürlich immer mit seinem Sohn zusammen. Der Sohn sagt dann auch noch die Kapitel an. Dazu hören wir dann noch viele schöne Geräusche. Das ist wirklich mit sehr viel Detail und Spielfreude inszeniert. Ein richtig großer Hörspaß. Eine kleine Lehre gibt es aber auch. Wasser ist für alle da und Probleme löst man am besten mit seinen Freunden zusammen.
Max von Thun und Romedio von Stein. Der Sternenmann und der magische Wasserkristall. Hörspiel mit Max von Thun und Romedio von Stein. 3 CDs haben eine Dauer von 2 Stunden und 52 Minuten, kosten 14,99 Euro und sind im vom Autor selbst gegründeten Max von Thun Verlag erschienen. Damit geht die Hörbuchzeit für heute zu Ende. Auf das nächste Mal freuen sich
Dorothee Meyer-Karweg
und Nicole Abraham.